Ich möchte jetzt den Predigttext lesen. Der kommt diesen Sonntag aus dem 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung. Liebt eure Glaubensgeschwister. Habt Ehrfurcht vor Gott. Achtet den Kaiser.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, es geht euch allen sehr gut. Ihr seid fit und munter. Und ich bete jetzt mal noch zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für den Morgen. Danke, dass du hier bist. Egal, ob wir das gerade spüren oder nicht, ob wir das glauben können oder auch nicht. Danke, dass du uns siehst, uns liebst, gute Gedanken und Pläne für unser Leben hast, auch für unsere Stadt hast. Und ich bitte dich, dass du uns da heute Morgen jetzt mit reinnimmst und dass du diesen sehr, sehr alten Text für uns heute greifbar und relevant werden lässt. Amen. Wir machen weiter mit unserer Serie Glauben in der Stadt. Glauben in der Stadt, in der wir uns Texte aus dem 1. Petrusbrief anschauen, einem Brief, der sich tatsächlich auch immer wieder genau mit dieser Frage auseinandersetzt. Ja, Glaube und Stadt oder Gesellschaft, wie passen diese zwei Sachen zusammen, wo gibt es da Reibung, was sind Herausforderungen, wie kann vielleicht Glaube auch einen positiven Beitrag zur Stadt, zur Gesellschaft leisten, das ist so die Frage, die immer wieder gestellt wird. Und wie ich letzte Woche gesagt habe, kommen wir jetzt zu dem Abschnitt des Briefes, in dem der Autor jetzt so ein paar ganz praktische Lebensbereiche durchgeht und genau sich an dieser Frage abarbeitet. Wie können jetzt Christinnen und Christen in der Stadt, in der Gesellschaft auch irgendwie einen Unterschied machen? Was können sie einbringen? Und er steigt heute ein mit dem ersten Bereich. Vielleicht habt ihr das schon erkannt. Es geht hier direkt um das große Thema Macht, Einfluss und man könnte auch sagen Politik. Und das ist natürlich ein riesiges Thema. Das ist ein komplexes Thema. Für einige von uns kommen direkt 10.000 Fragen hoch, ja, uns interessiert dieses Thema. Also, wie ist das jetzt mit dem Glauben und der Politik? Sollte Glauben eine Rolle spielen in der Politik, im politischen Diskurs? Wie ist das mit den christlichen Werten? Ja, soll man die einbringen? Was sind das überhaupt? Wer definiert die? Was ist mit Donald Trump und den Evangelikalen? Fragen, die wir uns alle sofort stellen. Wählt man als Christ CDU? Weil sie am C im Wort, also sollte man sie vielleicht wählen oder wählt man doch vielleicht lieber die Linken, weil die haben ja vielleicht in manchen sozialen Themen christlichere Positionen als die CDU. Wen sollte man als wählen, als Christ und so weiter? 10.000 spannende Fragen, die wir uns, vielleicht viele von uns, direkt stellen. Und interessanterweise hat dieser Text zu diesen Themen überhaupt nichts zu sagen. Also zumindest im ersten Moment. Ja, im ersten Moment sagt dieser Text nichts aus über die politische Landschaft in Deutschland oder in den USA, weil er natürlich in eine ganz andere Zeit geschrieben ist. Ja, er ist in eine Zeit geschrieben, in denen Christinnen und Christen überhaupt gar nicht die Chance hatten, sich politisch zu engagieren. Wie ich das am letzten Sonntag schon ein bisschen ausführlicher erwähnt habe, ist der Brief in eine Zeit reingeschrieben, in der der soziale Druck auf Christen immer größer wurde. Ja, sie wurden immer schräger angeschaut von ihren Nachbarinnen und Nachbarn. Der Kaiser hat so langsam Gegenmaßnahmen ergriffen gegen dieses ausbrechende Phänomen. Christen wurden Jobs verweigert, sie durften in bestimmten sozialen Kreisen nicht mehr auftauchen. Und wenn man den Text in die 60er Jahre datiert, wozu ich zumindest hintendiere, dann ist das eigentlich hier direkt schon am Anfang einer ausbrechenden Christenverfolgung. Das heißt, Nero, der damalige Kaiser, hat angefangen, Gesetze zu erlassen, mit denen er Christen ins Gefängnis bringen konnte und vielleicht sogar hinrichten konnte. Das heißt, dieser Text ist in eine ganz, ganz andere Lebenswelt geschrieben als in unsere. Und wenn wir ihn mit Gewinn lesen wollen, dann müssen wir, glaube ich, verstehen, was er denn in diesem Kontext zu sagen hatte, um uns dann zu überlegen und vielleicht, wie ich diese Woche, erstaunt festzustellen, dass er viel, viel relevanter ist vielleicht, als wir das im ersten Moment dachten, aber vielleicht auch auf eine andere Art, als wir das im ersten Moment dachten. Und genau das will ich gerne mit euch anschauen heute Morgen. Ich will genau einen Aspekt aus diesem Text herausarbeiten, der sehr überraschend ist, der auch brisant ist, finde ich. Eine brisante Aussage, die Petrus hier macht und die dann auch für uns hilfreich ist in so einem zweiten Schritt. das ist alles, was ich vorhabe. Ein Punkt. Um den Text zu verstehen, wie gesagt, und um die Brisanz zu verstehen, müssen wir uns zunächst mal so ein bisschen die Situation vergegenwärtigen, in die der Text reingeschrieben ist. Wie gesagt, der Text ist entstanden zu einer Zeit, in der der christliche Glaube so rasant sich am Ausbreiten war. Man muss sich das vorstellen, im Römischen Reich wurden immer und immer mehr Menschen zu Christen. Das heißt, immer und immer mehr Menschen in ihrer Gesellschaft, in ihren Städten sind ausgeschert aus dem damaligen religiösen System, haben bestimmte Sachen anders gelebt, haben bestimmte Sachen anders gesehen. Und so langsam, jetzt in den 60er Jahren, bekommt die Oberschicht Angst. Angst. Für den Kaiser sind diese Christen und Christinnen gefährlich, weil sie ihn, den Kaiser, nicht als Herrn der Welt anerkennen. Das war sein Titel. Die Christen aber haben jemand anders als Herrn der Welt gefeiert, nämlich diesen jüdischen Messias. Sie waren sogar bereit, für diesen Menschen zu sterben, was für den Kaiser so langsam zum Problem wurde. Er konnte die irgendwie nicht kontrollieren, er hat die nicht in den Griff gekriegt. Ja, das wurde irgendwie eine Gefahr für seine Macht. Und für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, also für die Gesellschaft der 60er Jahre, waren Christen gefährlich, weil sie erstens mit ihrer Lebensweise so ein paar bestimmte Normen der Gesellschaft in Frage gestellt haben. Darüber habe ich letzten Sonntag gesprochen. Ja, sie hatten so etwas sehr Subversives. Andererseits haben die Christen und Christinnen aber mit ihrer Bekehrung natürlich aufgehört, jetzt die normalen Götter der damaligen Zeit anzubeten. Und die Leute in der Gesellschaft haben sich langsam gefragt, also was passiert denn jetzt eigentlich? Wie reagieren denn unsere Götter darauf eigentlich, wenn immer weniger Leute aus dieser Stadt sie anbeten? Ja? Nach dem Motto, hey, wenn ihr aufhört, die Götter zu unterstützen, was machen die dann mit uns? Das war so ein bisschen die Angst davor, dass die Christen hier das Gemeinwohl aufs Spiel setzen. Das heißt, man könnte sagen, sowohl für den Kaiser als auch für die damalige Gesellschaft waren die Christinnen und Christen diejenigen, die einer guten Gesellschaft im Wege standen. Das waren diejenigen, die einer guten Gesellschaft im Wege standen, einem guten Leben im Wege standen. Wenn man die Leute damals gefragt hat, was ist so das größte Problem eurer Stadt, dann hätten viele gesagt, na, diese Christen sind das größte Problem unserer Stadt. Wir hätten eine super Gesellschaft, unsere Stadt wäre toll, wenn die nicht wäre. Unsere Stadt könnte so viel besser sein, wenn die nicht wären. Jetzt kennen wir dieses Problem natürlich allzu gut. Ja. Also je nachdem, welche politische Überzeugung wir so haben, gibt es auch für uns Menschen, die einer guten Gesellschaft in unseren Augen im Wege stehen. Wenn wir eher rechts denken, dann sind das eher die linksdenkenden Menschen. Wenn wir eher links denken, sind es eher die rechtsdenkenden Menschen. Wenn wir eher radikal auf einer der beiden Seiten denken, sind es die Leute in der Mitte, die halt nicht konsequent genug sind. Auf gesellschaftlicher Ebene haben wir, glaube ich, wenn wir darüber nachdenken, alle Menschen, die einem guten Zusammenleben in unserer Stadt im Wege stehen. Und das haben wir natürlich auch persönlich. Ja. Auch persönlich haben wir, glaube ich, alle Menschen, die einem guten Leben für uns im Wege stehen. Da ist der Partner, der sich einfach nicht so verhält, wie ich mir das wünsche. Der steht immer wieder einem guten Leben für mich im Wege. Da ist der Freund oder die Freundin, die einfach nicht so, mich nicht so eng an sie ranlässt, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Ja, ich wünsche mir so eine Freundschaft, es passiert irgendwie nicht, steht mir im Wege. Da ist auf Arbeit der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die nicht macht, was ich will, steht einem guten Leben im Wege. Und da ist natürlich immer auch die Gemeinde, die nicht den Weg einschlägt, den ich gerade will. Und das steht auch meinem guten Leben im Wege. Ständig stehen Menschen meinem guten Leben im Wege. Jetzt haben der Kaiser und die Gesellschaft damals natürlich genau das gemacht, was Menschen immer machen, wenn jemand ihrer Idee von einem guten Leben im Wege stehen. Sie haben angefangen, die Christen auszuschließen aus höheren sozialen Kreisen. Sie haben Christen Jobs verweigert, ihnen immer mehr Rechte genommen. Irgendwann kam Gewalt dazu, ja, Gefängnis, Tod und so weiter. Anders gesagt, Kaiser und Gesellschaft haben jetzt ihre Macht ausgespielt. Sie haben Einfluss genommen. Sie haben ihre Vorstellung vom Leben versucht durchzusetzen. Ja, weil das ist ja das Schöne daran, wenn man an der Macht ist sozusagen, wenn man Einfluss hat, dass man Entscheidungen treffen kann. Macht heißt, Entscheidungen treffen zu können für andere. Entscheidungen treffen zu können über andere. Oder vielleicht nochmal präziser formuliert, Macht zu haben heißt, die eigenen Vorstellungen von der Welt aufdrücken zu können. Die Welt nach meinen Vorstellungen gestalten zu können. das heißt, Macht zu haben. Weil ich den anderen notfalls zwinge oder zwingen kann dazu, meine Vorstellung von der Welt auszuleben. Und dementsprechend ist unser Zusammenleben als Menschen eigentlich so ein permanenter Kampf um die Macht, könnte man sagen. Ja, es ist ja immer und überall in allen Lebensbereichen immer wieder ein Kampf um die Frage, wessen Vorstellungen setzt sich jetzt durch? Wer darf die Welt nach seinen Vorstellungen gestalten? Die Frage haben wir ständig. Also in der Politik ist das die Frage. Ja, wer an der Macht ist, der darf jetzt diesen Staat nach seinen, ihren Vorstellungen gestalten. Können Gesetze erlassen, alle anderen müssen sich danach richten. Darum geht es im Berufsalltag. Ja, wer der Chef ist oder dann wenigstens untergleichen irgendwie der Anführer ist, der kann eben die anderen dazu bringen, die Sachen so zu machen, wie er oder sie sich das vorstellt. Und darum geht es auch in Freundschaften, in Beziehungen, eigentlich ständig. Ja, wir haben diese Machtspielchen auch auf der Ebene drauf. Nach wessen Pfeife tanzen wir hier? Ja. Nach wessen Vorstellungen läuft diese Freundschaft? Das ist was, was immer und immer wieder verhandelt wird. Das heißt, als Menschen kämpfen wir, glaube ich, permanent miteinander um Macht. Entweder weil wir es einfach geil finden, Macht zu haben, ja, und andere dazu bringen zu können, das zu machen, was ich will. Oder aber, weil wir eben tatsächlich ein legitimes Anliegen haben. Weil wir glauben, dass meine Vorstellung von der Welt tatsächlich besser ist als deine Vorstellung von der Welt. Und meine Vorstellung von diesem Zusammenleben in der Stadt tatsächlich gerechter ist als deine Vorstellung vom Zusammenleben. Und meine Vorstellung, wie unsere Beziehung aussehen könnte, tatsächlich schöner ist als deine Vorstellung. Wir kämpfen immer wieder um die Macht, an die Macht zu kommen und sie auszuüben. Damit, würden wir oft sagen, die Welt tatsächlich besser werden kann. Oder nicht? Das ist die Situation hier. Es prallen in den 60er Jahren zwei Vorstellungen von einem guten Leben, von einer guten Gesellschaft, von einer gerechten Gesellschaft, würden die Leute sagen, aufeinander. Auf der einen Seite der Kaiser und die Gesellschaft, die bestehende Gesellschaft mit ihren Vorstellungen. Auf der anderen Seite die Christen und Christinnen mit ihren Vorstellungen, würden vielleicht sogar sagen Gottes Vorstellungen. Und jetzt fängt also gerade, als Petrus diesen Brief, die eine Seite an, die andere Seite zu unterdrücken, Macht auszuüben, sie zu zwingen. Das ist der Kontext des Briefes. Und jetzt macht Petrus diesen Brief, diesen Kontext auf. Er fängt an, über Kaiser und Gesellschaft zu sprechen. Und man ist jetzt so ein bisschen eigentlich überrascht, was er zu sagen hat zu dem Thema. Denn wenn ihr euch das angeschaut habt, alles, was Petrus jetzt erstmal zu sagen hat, ist, der Kaiser, der macht euch das Leben schwer. Dieser Typ steht einer besseren Gesellschaft im Wege. Und jetzt ordnet euch seiner Macht unter. Vers 13. Behandelt ihn mit Respekt, Vers 17. Und die Menschen, die anderen Leute in eurer Stadt, die schließen euch aus, die behandeln euch schlecht, die sind das, was einem guten Leben im Wege steht. Und jetzt begegnet ihnen mit Achtung, Vers 17. Zeigt ein vorbildliches Verhalten, Vers 15. Und man ist an der Stelle so ein bisschen irritiert, oder nicht? Also man fragt sich doch so ein bisschen, also sollen wir als Christinnen und Christen jetzt nicht uns aktiv dafür einsetzen, dass diese Gesellschaft anders wird, dass sie gerechter wird? Ja, sollten wir nicht dafür kämpfen, dass sich Gottes Vorstellungen, die doch so gut sind, irgendwie durchsetzen in dieser Gesellschaft? Sollen wir das nicht? Und wir kommen gleich noch drauf, dass Petrus dafür tatsächlich auch einen Platz hat. Ja, es ist nicht so ganz weggeschoben. Aber interessanterweise legt Petrus in diesem Text den Fokus wo ganz anders hin. Er legt den Fokus nicht darauf, dass ihr als Christinnen und Christen die Welt verbessert, dass ihr sie besser macht, gerechter macht und was der Kaiser alles falsch macht, sondern er legt sie auf ihr eigenes Verhalten. Er legt sie darauf, dass sie ihre Feinde achten. Er legt sie darauf, dass sie die Menschen, die eine andere Vorstellung von Leben und Gesellschaft haben, mit ganz, ganz viel Würde behandeln. Anders gesagt, Petrus will mit diesem Abschnitt sagen, Leute, ich weiß, die Situation ist schlecht. Die falschen Leute sind an der Macht. Und ja, ich weiß, die politische Situation sollte sich dringend ändern. Ja, und ja, ich weiß, wenn bestimmte Dinge nach euren Vorstellungen laufen würden, dann wäre das besser für euch, für alle anderen. Das wäre tatsächlich besser. Aber bevor wir darüber nachdenken, über eine gerechtere Welt, lasst uns erstmal festhalten, dass es etwas gibt, was noch wichtiger ist, als dass sich die Situation verändert. Etwas, was noch wichtiger ist, als dass sich die Welt insgesamt verbessert. Und zwar ist das eure Integrität. Eure Integrität. Dass ihr eure Nächsten liebt. Dass ihr die Obrigkeit achtet. Man könnte vielleicht sagen, dass ihr euch so verhaltet, wie es Gott gefällt. Und das heißt einfach, dass ihr allen Menschen, egal in welcher Position und egal was sie mit euch machen, als Ebenbild entgegentritt, ihnen Würde entgegenbringt. Das ist noch wichtiger, sagt er, als dass sich die gesellschaftliche Lage ändert. Das heißt, ich glaube, wir haben hier erstmal eine ganz, ganz große Warnung, was Macht angeht. Petrus sagt quasi, Macht ja, kommen wir gleich drauf, aber nicht um jeden Preis. Einfluss ja, aber nicht um jeden Preis. Wenn bei eurem Bestreben, die Welt nach eurer Vorstellung zu gestalten, der Respekt, die Würde des anderen zertreten wird, dann habt ihr eine Linie überschritten. Dann seid ihr einen Schritt zu weit gegangen. Wenn in eurer Weltverbesserung eure eigene Integrität auf der Strecke bleibt, dann ist es das nicht wert. Dann ist es das nicht wert. Und ich will an der Stelle ganz kurz stehen bleiben, weil mich das beschäftigt hat. Ich finde, Petrus legt hier den Finger auf eine Wunde, auf einen wunden Punkt, der auch bei uns ein Wunderpunkt ist. Und zwar könnte man sagen, Petrus zieht an der Stelle die Linie, wo wir oft sagen würden, der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. Ja, das ist so eine Überzeugung, die, glaube ich, zumindest bei mir auch oft schnell vorhanden ist, dass man ganz einfach, wenn es um eine richtige Sache geht, wenn es um ein gutes Anliegen geht, dann darf man auch so ein bisschen nachhelfen. Ja? Also wenn man ein gutes Anliegen hat, ein richtiges Anliegen hat, dann darf man auch bestimmte Dinge machen, die eigentlich nicht so ganz okay sind, aber sie dienen ja einem guten Zweck. Ja, ich will ja was Gutes damit erreichen. Diese Logik ist überall, finden wir ständig. Also gerade auch in der Politik. Um jetzt mal kurz über den Tellerrand zu schauen, um das offen zu kritisieren. Nach der Logik haben in meinen Augen viele evangelikale Christen in den USA Donald Trump gewählt. Genau nach der Logik. Ja, weil den Mensch kann man eigentlich unmöglich wählen als Mensch, als Oberhaupt unseres Staates. Aber Donald Trump hat eben in bestimmten Punkten eine, man dachte, christliche Sicht vertreten. Überhaupt ist er bei den Republikanern und es wird ja ein neuer Mensch, ein neuer Richter am obersten Gerichtshof eingesetzt während seiner Amtszeit. Und das darf man auf keinen Fall den Demokraten überlassen, weil sonst machen die ganz unchristliche Gesetze mit Abtreibung und Homosexualität und was auch immer. Also müssen wir Donald Trump wählen, weil dann wird wenigstens die christlichen Werte bleiben bewahrt. Man wählt einen Menschen, für den man nie stehen könnte als Christ, aber man muss ihn wählen, weil dann wenigstens insgesamt geht es in die richtige Richtung. Der Zweck heiligt die Mittel. Oder in Deutschland ist letztes Jahr in Hamburg ein schwarzer Block durch die Gegend gezogen, während des G20-Gipfels, der Straßen kaputt gemacht hat, Restaurants, Autos angezündet. Aber man musste die Welt ja irgendwie darauf aufmerksam machen, dass dieser G20-Gipfel eine Sauerei ist. Ja. Und dass dafür jetzt irgendwelches Eigentum von Unbeteiligten zerstört wird. Naja, es ging um einen größeren Zweck, es ging um das größere Ganze. Man musste Öffentlichkeit erreichen, das ist ja für einen guten Zweck. Und klar, das sind jetzt Extrembeispiele, aber ich habe so gedacht, naja, ich habe genau den gleichen Impuls, ständig. Ihr nicht? Also wie schnell beutet man als Vorgesetzter seine eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus, weil das ist ja für eine gute Sache. Wir helfen hier Menschen. Ja, wir sind sozial, in Kirchen oder in sozialen Einrichtungen. Also bitte mach Überstunden, ist eigentlich egal, wenn du darunter leidest. Wir helfen ja, wir machen ja was Gutes, also beute ich dich aus. Oder in Beziehungen. Ja, wie schnell lügen wir unseren Partner mal an? Das musst du ja nicht wissen, würde nur Krise auslösen. Der Zweck heiligt die Mittel. Oder wir drohen so ein bisschen, wir drohen mit Entzügen von Liebe. Wir setzen Leute und unsere Partner unter Druck, weil wenn sie machen, was wir wollen, dann wird die Beziehung ja besser. Also ist so ein bisschen Manipulation schon okay. Ja, am Schluss haben wir ja alle gewonnen. Petrus sagt, Leute, ihr müsst da sehr, 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 sehr aufpassen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Im Gegenteil. Wenn ihr das macht, würde er sagen, dann fallt ihr in die Machtfalle hinein. Ja. Ihr versucht verzweifelt, die Welt zu einem Besseren zu machen und verwendet dabei genau die Mittel, die die Welt zum Schlechteren machen. Es gibt etwas, was noch wichtiger ist, als die Welt, die Beziehung, den Arbeitsplatz besser zu machen, und das ist die eigene Integrität. Und das heißt ja dann natürlich nicht, dass wir nicht für unsere Überzeugungen aufstehen sollten. Ja, Petrus zum Beispiel sagt ja hier im Text auch nicht, die Leute behandeln euch schlecht, lasst alles geschehen. Sondern im Gegenteil, selbst in diesem Text hier finden wir eine inhaltliche Kritik am Kaiser, die ist sogar sehr, sehr deutlich, wenn man das aus der Situation herausliest. Ja, Petrus sagt hier ja nochmal in Vers 13 und 14, wozu die weltliche Macht da ist, was eigentlich die Idee ist. Und das hat wenig zu tun mit dem, was Nero so gemacht hat. Ja, das ist eigentlich direkt eine Karikatur desgleichen. Und dann fordert er in Vers, habe ich nicht aufgeschrieben, 16, glaube ich, die Leute ja dazu auf, ein vorbildliches Leben zu führen. Das heißt, dieses dumme Geschwätz der Leute zu stoppen, die Kaiserpropaganda geglaubt haben. Ja, also offensichtlich auch wieder ein öffentliches Auftreten, ein öffentliches Einstehen für das, was man glaubt und denkt. Das heißt, Petrus sagt ja schon, steht auf gegen das, was falsch läuft. Ja, steht auf gegen das, was falsch läuft in Beziehungen, Freundschaften, in der Gesellschaft. Nehmt Einfluss auf die Welt. Aber eben nicht per Machtausübung, indem ihr Leute dazu zwingt, eurer Vorstellung zu entsprechen. Sondern man könnte sagen, indem ihr mit eurem Leben und Reden dafür einsteht, was für euch das gute Leben ist, indem ihr werbt, indem ihr klar seid, aber mit Liebe agiert. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, okay, das ist ja spannend, aber wie sieht das denn praktisch aus? Also vielleicht mal tatsächlich auf der politischen, auf der gesellschaftlichen Ebene. Und ich habe an der Stelle eine Weile überlegt, aber das beste Beispiel tatsächlich, und das ist ein bisschen abgegriffen, aber ich finde es unfassbar gut, das beste Beispiel für das, was Petrus hier beschreibt, ist, glaube ich, tatsächlich das Civil Rights Movement in den USA. Ja, kaum eine Bewegung hat das genauso umgesetzt, wie Petrus das hier beschreibt. Einfach kurz den Kontext, diese Bewegung, vor allem in den 50er und 60er Jahren, hat sie ihren Höhepunkt. Da gibt es in den Südstaaten in den USA noch eine gesetzlich festgeschriebene Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung. Ja, teilweise menschenverachtend wird mit schwarzen Menschen umgegangen. Das heißt, es war eine sehr ähnliche Situation eigentlich. Ein korruptes System, ein teilweise menschenverachtender Umgang mit der betroffenen Gruppe. Und jetzt fangen die afroamerikanischen Menschen an zu protestieren. Ja, sie ziehen durch die Straßen, sie stehen eben für ihre Sicht auf und ein. Aber das Besondere an dieser Bewegung ist, sie behandeln die Weißen jetzt eben nicht wie Hunde, weil die sie auch wie Hunde behandeln. Sondern was diese Bewegung ausmacht, ist so ein respektvoller, man könnte sagen, ein machtvoller Protest für die eigene Situation und Position. Und wenn man sich das dann im Rückblick so anschaut, dann ist es genau diese Spannung, die diese Bewegung ausgehalten hat. Zwischen einerseits klarer Botschaft und andererseits klaren Werten. Genau das, was diese Bewegung so effektiv gemacht hat. Menschen auf der ganzen Welt, vor allem in den USA, konnten permanent beobachten, wie Menschen, die nur protestieren wollten, von Hunden angegangen wurden, von mit Wasserstrahlen zerschossen wurden und nicht gegengeschlagen haben. Martin Luther King, der Leiter einer der führenden Köpfe dieser Bewegung, hat das dann, diesen ganzen Ansatz mit folgenden Worten beschrieben. Das ist ein bisschen längeres Zitat, aber ich will es gerne komplett vorlesen. Ihr findet es auch im Programmheft. Er schreibt, ich habe zu viel Hass gesehen, um Hass empfinden zu wollen. Und jedes Mal, wenn ich Hass sehe, sage ich mir, dass seine Last zu schwer ist. Irgendwie müssen wir es schaffen, unseren größten Gegnern entgegenzutreten und zu sagen, unsere Leidenskraft ist ebenso groß wie eure Macht, uns Leiden zuzufügen. Wir werden eurer physischen Gewalt mit innerer Stärke begegnen. Tut mit uns, was ihr wollt, wir werden euch trotzdem lieben. Wir können eure ungerechten Gesetzen nicht mit gutem Gewissen gehorchen und in diesem ungerechten System leben, denn mit dem Bösen nicht gemeinsame Sache zu machen, ist ebenso unsere moralische Verpflichtung wie die Förderung des Guten. Deshalb werft uns in Gefängnis, wir werden euch trotzdem lieben. Werft Bomben in unsere Häuser, bedroht unsere Kinder, wir werden euch trotzdem lieben. Schickt eure Leute um Mitternacht in unsere Wohnungen, um uns zu schlagen und halbtot liegen zu lassen, wir werden euch trotzdem lieben. Seid gewiss. Wir werden euch niederringen mit unserer Fähigkeit zu leiden. Eines Tages werden wir unsere Freiheit erlangen. Aber sie wird nicht nur für uns selbst errungen werden. Wir werden so lange an euer Herz und euer Gewissen appellieren, bis wir auch euch gewonnen haben. Und dann wird unser Sieg ein doppelter Sieg sein. Das ist ein unfassbar kraftvoller Text, finde ich. Und das ist genau die Strategie sozusagen, die Petrus auch hier beschreibt. Und damit sind wir bei uns. Wenn wir aus dem Glauben heraus politisch agieren wollen, dann würde ich sagen, ist unsere Aufgabe als Menschen, die Jesus folgen wollen, immer die Aufgabe, uns mit Jesus zu beschäftigen, von ihm zu lernen, zu überlegen, was Jesus wohl momentan in der politischen Situation zu sagen hätte, zu beten, das zu reflektieren. Und in diesem Prozess kommen wir, glaube ich, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ja. Die einen von uns haben den Eindruck, als Christen müssen wir unbestimmt für bestimmte ethische Werte einstehen. Die anderen von uns haben den Eindruck, als Christen müssen wir unbestimmt bestimmte soziale Ungleichheiten angehen. Wir kommen wahrscheinlich zu unterschiedlichen Perspektiven. Und die kann man beide aus der Bibel und von Jesus her so ableiten. Wir werden wahrscheinlich als Christinnen und Christen politisch unterschiedlich agieren. Und das ist gut so. Das ist gesund so. Wir vertreten verschiedene Anliegen. Aber worin wir uns gleich sein sollten, ist, dass uns die Position, für die wir eintreten, genauso wichtig ist wie die Mittel, mit denen wir eintreten. Und das heißt, das ist die Frage. Wie können wir im politischen Diskurs klare Positionen vertreten, Ungerechtigkeiten anprangern, für was einstehen und gleichzeitig so viel Wertschätzung für unseren Gegenüber zeigen? Nicht unbedingt für seine Position, aber für ihn als Mensch. Das ist die Frage. Und auch auf der persönlichen Ebene, wo wir vielleicht tatsächlich Macht haben, wo wir Einfluss haben, wo wir wirklich was zu sagen haben. Was heißt es für uns zum Beispiel als Chefs oder als Vorgesetzte, genau das zu leben? Klar und gut mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umzugehen und gleichzeitig sie immer mit Würde zu behandeln, unsere Integrität zu behandeln, nicht um der guten Sache hin willen Mist zu machen. Und wie sieht das in Freundschaften aus, in Beziehungen? Wie kriegen wir das hin, andere Vorstellungen zu haben, die auch klar zu kommunizieren und gleichzeitig meinem Gegenüber nicht die Würde entziehen, ihn oder sie nicht zu manipulieren? Wie kriegen wir das hin? Was heißt das für Erziehung? Was heißt das für Gemeinde? Das sind die Fragen, über die Petrus uns ins Nachdenken bringen will. Und ich dachte so am Ende der Predigt, wir müssen eigentlich heute Nachmittag zusammen Mittag essen und das diskutieren, weil die Antworten, die suche ich auch. Aber ich will dann gerne an dieser Stelle einen Punkt machen. Amen.